Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und manchmal sogar auch aus Stockholm. So nämlich heute. Mit diesen Expertinnen und Experten spreche ich dann immer über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das Matthias Ockenfels von Speedinvest. Er sitzt in Berlin, aber zum allerersten Mal dabei Dominik Essen. Er ist Vice President bei Northzone, ein internationaler Fonds, gestartet in den Nordics in Stockholm, aber mittlerweile mit vielen Büros auf der ganzen Welt. Und Dominik kommt auch demnächst nach Berlin für eine längere Zeit. Die Hintergründe und das Timing wird er gleich selbst erklären. Es war insgesamt ein richtig cooles Gespräch. Ich muss sagen, Matthias hat das heute auch richtig cool gemacht, denn er ist so ein bisschen mehr in die Rolle des Moderators heute reingerutscht, was ich wiederum sehr angenehm fand. Deswegen konnte ich heute mehr zuhören und lernen. Und das hat, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch mit Matthias Ockenfels von Speedinvest und zum allerersten Mal dabei Dominik Essen von Northzone. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Matthias Ockenfels, General Partner bei Speedinvest und Leiter von unserem Berliner Büro sowie Leiter unseres Marketplaces und Consumer Teams. Speedinvest ist ein Pre-Seed- und Seed-Fund mit paneuropäischem Fokus. Über 6 dedizierte Fokusteams, Fintech, Industrial Tech, SaaS, Infra, Health, Deep Tech, Marketplaces und Consumer. Wir bieten operativen Support durch unser Portfolio Success Team, haben über 250 aktive Portfoliounternehmen und über 1 Milliarde in Assets under Management zum Portfolio gehören. Companies wie zum Beispiel GoStudent, Bitpanda, WeFox, CoachUp, Inkit oder auch Schütflix.
Und?
Hi, ich bin Dominik, Vice President bei Northzone. Wir sind ein globaler Multistage-Fonds mit Offices in London, Stockholm, New York, Berlin und Amsterdam und investieren sowohl sektor- als auch rundenagnostisch und haben in der Vergangenheit in Unternehmen investiert, wie zum Beispiel Spotify, Personio oder Klarna.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.
Investments und Exits.
Matthias, Dominik, hallo.
Hallo.
Hi, Jan.
Ja, freue mich sehr. Dominik, zum ersten Mal dabei. Und Matthias, dich muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, ne? Aber wir haben gerade gesagt, der Dominik, weil er quasi neu ist hier dabei, Matthias, du führst uns mal so ein bisschen ein und stellst mal die Fragen, die man einem VC stellen muss, damit er quasi stadtbekannt wird.
Ja, alles klar. Ich gebe mein Bestes. Hallo Dominik, auch nochmal schön, dass du dabei bist. Ja, als alter Hase, glaube ich, die Leute kennen mich, von daher gehört dir sozusagen ein bisschen die Bühne heute. Und ich glaube, was ganz spannend wäre, ist natürlich einmal ein bisschen was über dich selber zu erfahren und wie du selber deinen Weg in die VC-Branche gefunden hast und vielleicht dann auch ein paar Worte mehr zu deinem Fonds Northzone. Und ja, wir hatten ja auch schon in der Vorbesprechung gerade ein bisschen darüber gesprochen, wo du dich aktuell aufhältst und wo du dich in Zukunft aufhalten wirst. Und vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte drüber verlieren.
Absolut. Hey, Matthias, Jan, freut mich super, euch kennenzulernen und cool dabei zu sein. Super gerne. Vielleicht irgendwie ganz kurz zu mir. Bin gebürtiger Berliner aus Kreuzberg, halb Deutscher, halb Türke. Hab nicht den ganz klassischen Lebenslauf, wenn man an VC denkt. Hab alles Mögliche gemacht in der Vergangenheit. Angefangen als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr, paar Jahre. Dann war ich mehrere Jahre bei der Allianz. Irgendwann hat es mir ein bisschen gereicht mit Corporate Politics. Bin dann vor 6 Jahren nach Stockholm gezogen, war hier ein bisschen im Private Equity und in der Beratung bei Bain und bin dann über ein Startup in die VC-Welt gekommen. War zuerst bei Cherry Ventures in Berlin für eine gewisse Zeit und dann jetzt seit circa 3 Jahren bei Northzone hier und verbringe meine Zeit vor allem zwischen Dach und Nordics und schaue mir themenspezifisch viel im Fintech und B2B SaaS-Bereich an. Und ganz kurz zu Northzone, die sind einer der älteren Fonds aus Europa. Und es gibt es jetzt seit 28 Jahren, sind wir jetzt am Markt. Hat angefangen im Norden, sind dann relativ schnell europaweit expandiert und dann vor gut 10 Jahren auch in die USA. Heutzutage haben wir Offices in London, da ist das Headquarter. Dann sitzen wir noch hier in Stockholm, Berlin, New York und Amsterdam. Haben jetzt den 10. Fonds, aus dem wir aktuell investieren, ein bisschen über 1 Milliarde groß. Und damit sind wir relativ agnostisch unterwegs, sowohl was die Stage angeht, als auch die Sektoren.
Und die Milliarde, das ist der letzte Fonds und insgesamt Asset Under Management. Wie viel habt ihr da, wenn ihr jetzt 10 Fonds schon unterwegs seid? Da hat sich ja über die Jahre sicherlich was angesammelt.
Puh, ganz genau weiß ich es tatsächlich gar nicht, wie viel wir haben. Ich meine, natürlich sind einige der Fonds inzwischen auch schon komplett zurückbezahlt. Ja. Aber da sind, kommen auf jeden Fall ein paar Milliarden zusammen.
Ja, das habe ich mir gedacht. Und vielleicht so, was für die Hörer noch ganz spannend sein könnte, ein paar von den Companies, die im Fonds sind, die Leute vielleicht kennen oder auch welche, bei denen du selber involviert bist, ist, glaube ich, immer ganz hilfreich.
Ja, klar, absolut. Also vielleicht irgendwie so die letzten drei, wo ich mit dabei war, wo wir investiert haben. Einmal haben wir Solvimon aus Utrecht in Niederlande, Ex-Adyen-Team, und die machen eine komplette Integrated Pricing, Metering und Billing Solution. Dann haben wir hier im Norden Mimo aus Stockholm, die für SMEs eine komplette Payment Suite bauen. Und dann gibt's noch Spectre aus Kopenhagen, die im KYC-Bereich unterwegs sind, mit dem ersten Produkt, was Ongoing Due Diligence ist, um dann von dort aus die gesamte KYC-Suite zu bauen.
Und ich glaube, Northzone auch vielleicht auch andere Firmen, die vielleicht auch auf der B2C-Seite etwas bekannter sind, war, glaube ich, auch bei Spotify mit drin, wenn es mich nicht täuscht, oder?
Ja.
Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und ich glaube auch einige andere große Namen noch, vielleicht von älteren Fonds.
Genau, also wir haben zum Beispiel hier im Norden sind wir bei Spotify sehr früh mit dabei, dann noch bei Klarna, iSettle, genau. In Deutschland haben wir zum Beispiel Personio und Forto, in USA Spring Health zum Beispiel und FuboTV. Auf jeden Fall glücklicherweise ein paar gute Erfolge dabei gehabt.
Und was ich auch spannend finde bei euch oder bei Northzone ist, dass ihr ja eigentlich ein europäischer Fonds seid, aber die eben den Schritt auch in die USA gewagt haben. Ist, glaube ich, korrekt, wenn man es so sagt, ne? Weil ich glaube, ihr habt auch ein Office in New York und eben macht auch Investments in den USA, oder?
Ja, genau. Also tatsächlich sind wir sehr aktiv in den USA. Wie gesagt, jetzt seit etwas über 10 Jahren da, inzwischen mit 5 Investoren tatsächlich auch vor Ort.
Ja, es passiert in der Regel eher andersherum, dass die amerikanischen Fonds nach Europa kommen und weniger in die andere Richtung. Von daher fand ich das auch ganz ganz interessant. Aber wahrscheinlich kann man schon so eine europäische Erfolgsgeschichte nennen. Ja.
Dominik, jetzt muss ich einmal kurz fragen, Dominik, als du dann gehört hast, dass du zurück nach Berlin gehst, war das dann eher ist das so eine Bürde? Ist das so quasi ein innerer Kampf, den du dann auch führen musst? Oder freust du dich da drauf?
Du, ich freue mich total drauf. Also ich bin, wie gesagt, in Berlin aufgewachsen, Kreuzberg, dann aber mit 14 weggezogen, relativ verschiedene Orten gewohnt und jetzt nach 6 Jahren Stockholm, ich meine, erstmal ist es ja für ein Jahr nach Berlin, freue ich mich total, habe inzwischen auch eine schwedische Frau, die ich dann mitnehmen darf nach Berlin, was auch einfach, glaube ich, eine super Erfahrung wird für uns beide.
Und wenn man die beiden Ökosysteme vergleicht, also wird wahrscheinlich nicht ganz leicht und wir wollen es auch nicht zu oberflächlich halten, aber gibt es da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, die könnten Berlin von Stockholm oder von den Nordics lernen oder umgekehrt?
Gute Frage. Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, beide Ökosysteme haben natürlich irgendwie ganz andere Wurzeln. Ne? Wenn man sich anschaut, welche Tech-Companies es hier in Schweden gibt, von denen dann auch viele der anderen Companies gekommen sind, versus in Berlin, was natürlich auch viel durch das Rocket-Ökosystem getrieben wurde. Ich glaube, was viele Stockholmer Founder haben, was einfach sehr stark ist, ist sehr produkt-tech-orientiertes Denken. Wohingegen, was ich im deutschen Ökosystem immer sehr bewundere, ist einfach ein sehr starker Hustle nochmal. Und ich glaube, das kombiniert freut mich immer. Mhm.
Ja, vielleicht eine Beobachtung von mir. Ich glaube, was ich so sehe, viel auch in den skandinavischen Ländern oder generell in den nordischen Ländern auch, Das Baltikum inklusive ist, dass in diesen doch etwas kleineren und weniger besiedelten Ländern die Gründer halt viel, viel schneller und früher internationalisieren und gerade in den Nordics halt auch Richtung USA. Das sieht man eben dann auch an so Companies wie Klarna, wie Spotify und so weiter.
Das ist der Israel-Effekt, ne?
Genau, ja. Und das sieht man halt in anderen Ländern in Europa eher weniger, ja. Und das finde ich schon ganz interessant, dass die da sehr, sehr früh schon eben immer in Richtung USA geschaut haben, es auch geschafft haben, internationale Investoren, amerikanische Investoren reinzuholen.
Ja, ja, absolut.
Und jetzt muss ich einmal zum Schluss noch fragen, Matthias, habt ihr, glaube ich, gerade nicht richtig beantwortet oder also gar nicht angesprochen. Also habt ihr gemeinsame Investments?
Wir haben in der Tat Tier unter anderem als ein gemeinsames Investment, aber es gibt wahrscheinlich noch mehr, die ich jetzt natürlich gerade nicht auf dem Radar
das
habe.
Das zeigt aber die großen Fonds, ne? Die Größe der Fonds, wenn man sich aber nicht mehr daran erinnert und einen Überblick verliert, ja. Aber nee, völlig okay. Dann lass uns doch mal einsteigen. Ihr habt ja gerade, Dominik, du hast ja gerade Eisättel schon angesprochen. Das ist vielleicht eine ganz gute Brücke zum Thema von heute, ne?
Ja. Ja. Absolut. Wir haben für heute Flatpay mitgebracht und ich finde es eigentlich spannend, dass jetzt gerade Dominik dabei ist, aus zwei Gründen aus meiner Sicht aus. Auch einmal wegen Eisättel, weil die ja eigentlich in einem sehr, sehr ähnlichen Bereich unterwegs sind und dann auch aufgrund eures letzten Investments in Mimo. Ich glaube, ich bin auch selber überhaupt nicht der Fintech-Experte, muss ich dazu sagen. Insofern bin ich froh, dass der Dominik heute dabei ist.
Sind auch zwei Fragensteller.
Genau, sind dann zwei Fragensteller in dem Fall, absolut. Aber was ich vielleicht kurz machen kann, wenn das hilfreich ist, einmal kurz zusammenfassen, was passiert ist. Was wahrscheinlich sicherlich hilfreich ist. Es gab nämlich eine 45-Millionen-Euro-Runde in Flatpay, ist ein dänischer, ja, eigentlich Kassen- und Bezahldienstleister, also die stellen kleinen Unternehmen Bezahlsysteme zur Verfügung, um kontaktlose Bezahlungen zu ermöglichen mit so einem Kassenterminal und einem Screen, sehr ähnlich zu SumUp beispielsweise, sind ehrlicherweise noch nicht so lange unterwegs. Also wenn ich das richtig verstanden habe, erst seit 2022, glaube ich sogar, ich weiß nicht, ob das ganz richtig stimmt, haben aber schon in der kurzen Zeit sehr viel Geld eingesammelt und eben jetzt zuletzt 45 Millionen Euro von in einer Runde, die von Dawn Capital angeführt wurde.
Crunchbase sagt September 21, ja, also wirklich sehr, sehr jung noch.
Ja, okay. Ich hatte Launch Anfang 22 gesehen. Also wahrscheinlich war das dann das eine die Gründung und das andere dann der tatsächliche Launch von der Website oder dem Service, ja.
Und wenn da jetzt bei euch beiden einer reinmarschiert und sagt, wir bauen das Gleiche nochmal, was SumUp gebaut hat, weiß nicht, was ist dann so ein Reflex bei VCs? Ist das dann so, ja, yeah, cool, da kommt einer rein und knackt den Markt nochmal oder sagt man eher, der Markt ist eigentlich schon voll?
Super, super spannende Frage. Also ich glaube, die erste Reaktion wird wahrscheinlich bei den meisten VCs sein, okay, jetzt gibt's doch schon irgendwie einiges, ne? So aus dem Norden haben wir Eisettel, dann hast du SumUp, Clover, Square etc. Also es gibt schon echt eine ganze Menge Lösungen. Auf der anderen Seite, was dann natürlich interessant ist so die Frage, gibt's hier einen Approach, der groß anders ist, mit dem man sich gut differenzieren kann von den anderen Playern. Und ich glaube, das ist super interessant, wenn man sich die Erfolgsstory von den Jungs hier anschaut bei Flatpay. Was die wirklich geschafft haben, ist, für sich ein Marktsegment in den SMEs zu finden, gerade auch in physischen Stores. Und was Flatpay wirklich sehr beeindruckend macht, ist, dass die diese On-the-Ground-Salesforce haben. Und historisch, wenn man sich anschaut, viele der anderen Player halt mehr über die Online-Kanäle gehen, die klassische Werbung und Flatpay hier ein deutlich aggressiveres Sales-Model auf die Straße bringt, mit eben dem Fokus auf diese SMEs und die physischen Stores. Und ich glaube, das hat einfach auch dazu gebracht, dass die dieses starke Wachstum hingelegt haben. Und dann natürlich gepaart damit deren Vision für eine Produktexpansion. Also was Sander und sein Team da auf die Beine gestellt haben, finde ich schon echt beeindruckend.
Startup Insider.
Aber heißt das, wenn ich dir gerade richtig zuhöre, dass dann ein SumUp als Platzhirsch hier, weil die kommen ja jetzt nach Deutschland, ne? Dass dann so ein SumUp, oder ein SumUp ist ja nicht nur in Deutschland, die sind ja, glaube ich, auch, ich glaube, zum Teil sogar schon in London, ist, glaube ich, der eine Gründer sogar in London schon lange, ne? Aber sind die dann zu träge aufgrund ihrer Größe? Weil eigentlich das, was du beschreibst, müsste doch so ein SumUp oder jemand, der so eine Marktdurchdringung hat, auch hinbekommen, oder?
Ja, also zu träge würde ich nicht unbedingt sagen. Und ich glaube, das wird auch insgesamt kompetitiv werden. Also da werden verschiedene Player in verschiedenen Märkten spielen und da wird's relativ viel Wettbewerb geben. Bin ich relativ überzeugt davon. Ja.
Also ich glaube, vielleicht eine Sache, die ich da einwerfen kann, auch als sozusagen nicht expliziter Fintech-Experte ist, aber wie groß dieser Markt einfach ist. Ja. Das ist einfach, jedes Unternehmen braucht irgendwie einen Kassenterminal. Mhm. Ja, egal welche Art von Geschäft. Und da gibt's wahrscheinlich unterschiedliche Herangehensweisen, wie man so einen Markt sich erschließt und durchdringt. Und im Fall von Flatpay, der Name sagt's ja auch schon, fokussieren die sich halt eben auf sehr, sehr kleine Unternehmen, denen sie halt eben eine sogenannte Flatrate anbieten, ein sehr kompetitives Pricing haben, meinem Verständnis nach. Also ich glaube, ab 100.000 Euro Jahresumsatz kann man das nutzen, also darunter nicht, oder an solche Kunden verkaufen sie nicht. Und dann zahlt man, glaube ich, ab 1% oder 1,5% und kriegt quasi die Hardware mehr oder weniger umsonst beziehungsweise auf Leihbasis zur Verfügung gestellt und kann sozusagen loslegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da das Pricing von SumUp aussieht, aber ich glaube, die sind ein bisschen teurer. Also ich glaube auch, dass das schon so ein bisschen ein Verdrängungswettbewerb ist am Ende des Tages natürlich und ein Preiskampf wird. Aber eben, wie gesagt, der Markt ist so groß, bis die sich dann mal in die Quere kommen, dauert wahrscheinlich auch schon ein bisschen.
Ich habe auch gerade gedacht, vielleicht müsst ihr einmal kurz einordnen, wir sprechen hier die ganze Zeit auch von iSettle und von SumUp, wie groß die beiden Unternehmen eigentlich sind. Ne? Also gerade SumUp ist ja irgendwie, das ist ja gigantisch mittlerweile.
Ja, also vielleicht ein Satz dazu und bitte Dominik, korrigiere mich da auch oder spring gerne rein, du kennst dich besser aus. Aber was ich ganz spannend fand, ist, SumUp gibt's ja seit 2012, also quasi 10 Jahre oder fast 10 Jahre älter und hat, wenn man hier Dealroom bzw. LinkedIn Glauben schenken darf, über 3.300 Mitarbeiter.
Wahnsinn.
Und letzte Bewertung $8.5 Milliarden ja, aus dem Dezember 2023. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Umsatz die machen, aber aufgrund der Tatsache, dass die schon so lange unterwegs sind und auch entsprechend viel Kapital eingesammelt haben, auch hier, ich glaube, knapp $700 Millionen, also $662 Millionen, inklusive Debt natürlich auch, also Fremdkapital. Aber dementsprechend groß werden die auch schon sein, ja.
Ja, definitiv. Und ich glaube, du hast einen super wichtigen Punkt angesprochen mit der Marktgröße, weil klar hat man natürlich oft die ersten Companies, an die man denkt, sind dann irgendwie ein SumUp, iSettle oder ein Square, und die sind ja auch wirklich beeindruckend groß, aber der Großteil des Marktes hier sind ja immer noch die Legacy-Provider, ne? Sowas wie ein Verifone, Worldline. Das heißt, ja, mit Sicherheit werden da die Tech-First-Player sich auch irgendwo in die Quere kommen, aber es gibt immer noch einen riesigen Markt, der von Legacy-Playern behandelt wird. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, wo, wie du meintest, Flatpay reinkommt, dass die halt sagen, hey, pass auf, wir geben euch das ganze Produkt mit einer viel transparenteren Pricing-Struktur, als ihr das heutzutage habt, und natürlich auch mit kompetitiven Preisen.
Ja. Was vielleicht ganz interessant ist in dem Kontext, warum ist das so relevant, weil man denkt so, ja, eigentlich macht das ja Sinn. Ich glaube, das bedeutet halt auch, dass die auf einigen Transaktionen, je nachdem mit welcher Karte oder welcher Bezahlmethode der Kunde halt bezahlt, die gegebenenfalls auch Verluste machen, ne? Wenn die halt irgendwie dann nur 1% nehmen, aber selber mehr als das sozusagen an den, ja, zum Beispiel an den Bereitsteller von den Karten weiterführen müssen oder so, dann können die halt auch ins Minus rutschen.
Ich habe den Marc Alexander Christ von SumUp hier vor, ich glaube, 3-4 Monaten im Podcast gehabt. Und ich erinnere mich noch, dass ich zu ihm gesagt habe, ich habe selten so einen so gut gelaunten Podcast-Gast gehabt, ja. Weil man man merkt halt, das sind so Unternehmen, denen scheint dann wirklich die Sonne, ja, also das ist wirklich, ja, ne, also das ist wirklich, das war wirklich großartig mit ihm. Der war extrem gut drauf. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein bisschen der Durchmarsch, den die haben, und die Marktgröße und vielleicht auch sogar Verteidigbarkeit mittlerweile. Ne?
War das kurz nachdem die Gesetzgebung in Deutschland sich geändert hat, beziehungsweise die Gesetzgebung gibt's ja schon länger, aber das ist dann auch tatsächlich Pflicht wurde, dass jeder ein digitales Kassensystem muss.
Das erinnere mich jetzt nicht dran, dass wir da darüber im Detail gesprochen haben. Das war jetzt im Kontext von den fast 300 Millionen, die sie nochmal eingesammelt hatten.
Alles klar. Mhm.
Aber ich meine auch das sind halt so Größenordnungen mittlerweile. Und da hast du einfach gemerkt, der hat seinen Laden auch total im Griff, hatte ich den Eindruck. Ne? Von daher großer Respekt. Dieses, vielleicht nochmal kurz zu Flatpay. Ich hatte eigentlich erwartet, weil der Name Flat suggeriert ja, ist eine Flat-Fee auch irgendwie, ne? Aber es ist ja dann doch eine prozentuale Beteiligung.
Ist ein Prozentsatz, der aber eben, wie gesagt, immer der gleiche ist, zumindest derzeit noch, unabhängig von dem ja von der Bezahlmethode, die der Kunde tatsächlich wählt. Ja.
Und das heißt, es gibt jetzt noch keine Marketing-Schlacht zwischen den beiden. Das haben wir ja jetzt gesehen bei Quick Commerce zum Beispiel, wenn da so Gorillas auf den Flink trifft, wie dann alle versuchen, um die gleichen Kunden zu buhlen. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall, aber nach vorne raus könnte schon sein, dass beide versuchen, vielleicht nochmal in die Märkte des anderen oder auch andere Markt, weiß nicht, Verticals oder sowas noch an, das sind ja keine Verticals dann, aber dass sie versuchen, ihre Dienstleistung nochmal auszubauen, ne?
Naja, meine kurze Antwort darauf wäre, aber Dominik, bitte auch da spring rein, ist, die haben das Geld ja gerade erst bekommen und es ist ja dafür gedacht, dass sie dann in Richtung Deutschland beispielsweise expandieren, wo sie dann sich wahrscheinlich auch mit SumUp in die Quere kommen werden, aber das wird man dann erst sehen wahrscheinlich. Das wird ja auch Zeit brauchen, bis die dann selber die Vertriebsteams aufbauen und die Infrastruktur aufbauen und das Geld dann wirklich arbeitet, was sie jetzt eingesammelt haben. Und dann wird man wahrscheinlich sehen, wie sehr die sich in die Quere kommen oder auch nicht. Ja,
ja, genau.
Und ist das nicht verteidigbar mittlerweile? Also ich hatte jetzt mir gedacht, so, ich kenne die Systeme zu wenig, ne? Aber dass da irgendwie so Login-Effekte auch sind und dass du als irgendwie, was ich, treuer Partner dann von kleinen, also du hast ja gerade gesagt, Matthias, wie alt Summer schon ist, ne? Dass ja. Dann, wenn du da mehrere Jahre bei einem Unternehmen funktioniert hast, warum soll ich dann wechseln, nur um vielleicht ein paar Euro zu sparen?
Man sieht es ja von den Incumbents, die Dominik auch eben erwähnt hatte. Ich glaube, die sind ja auch immer noch der Platzhirsch und haben die meisten Kunden und wahrscheinlich geht es erstmal darum, denen ihre Bestandskunden abzujagen oder solche, die halt noch gar nichts haben, weil jemand einen neuen Laden eröffnet und sich dann direkt für einen der neuen Player entscheidet, sozusagen die zu gewinnen, als sich dann vielleicht unbedingt gegenseitig die Kunden abzujagen in dem Sinne. Und man sieht ja, wie stark da der Login ist, weil ich glaube nicht, dass man jetzt jedes Jahr seinen Kassensystem wechselt oder den Anbieter wechselt, weil das wahrscheinlich dann doch zu aufwendig ist. Und das macht man vielleicht alle paar Jahre, würde ich jetzt gesagt, oder in noch größeren Abständen, wenn es wirklich notwendig ist. Und deswegen ist wahrscheinlich auch gerade so wichtig, dass man vielleicht am Anfang mit sozusagen Kampfpreisen reingeht, weil man halt weiß, dass die Kunden ewig bei einem bleiben werden und man dann auf Strecke halt richtig Geld verdienen kann. Ja,
ja, und dazu auch ein Punkt, den ich super interessant finde an dem Markt hier ist, dass natürlich das POS, also das Kassenbezahlsystem, der erste Schritt ist, mit dem man reinkommt, wo man sagen kann, hey, angenommen, ihr habt schon irgendwas, wir bieten euch transparenteres Pricing an. Und das hat natürlich einen gewissen Login, aber jetzt keinen super hohen. Aber dann kann man natürlich von der Basis ausbauend weitere Service anbieten. Ne? Das kann dann sein Lending, Kreditkarten, Expense Management wie Pleo etc., dass man das sozusagen nutzt als den ersten Schritt und dann tiefer reinzugehen und sozusagen den Unternehmen hilft, deren finanzielles Ökosystem aufzubauen, weil das ist ein ganz interessanter Bereich, auch wenn Fintech natürlich jetzt heutzutage schon riesig groß ist. Gerade wenn man sich so den SME-Space anschaut, passiert da noch sehr, sehr vieles manuell mit Excel-Sheets. Man loggt sich bei verschiedenen Banken ein, macht Transaktionen manuell etc., was ja auch so ein bisschen die These von unserem Investment in Mimo gewesen ist, dass es hier einfach noch sehr viel Innovationsbedarf entlang der gesamten Wertschöpfungskette gibt.
Und vielleicht sogar auch das Thema Vorfinanzierung mal irgendwann, ne? Dass man dann tatsächlich sogar, weiß nicht, so kleinen Unternehmen, die haben ja wahrscheinlich öfters mal so Liquiditätsengpässe, keine Ahnung, da sind ein paar tausend Euro vielleicht schon hilfreich, ne? Dass man dann an so einer Stelle vielleicht noch reingeht. Vielleicht noch ganz kurz, weil iSettle hat man ja gerade angesprochen, die kennst du, Dominik, die kennt aber auch Dawn Capital, ne? Ist das ein Konflikt hinterher eigentlich, wenn man quasi in so ein ähnliches Unternehmen nochmal investiert?
Ich glaube in dem Fall nicht, einfach da iSettle ja schon vor vielen Jahren an PayPal verkauft wurde.
Okay, das heißt, die haben einfach verstanden, der Space ist, der funktioniert, ist attraktiv und dann guckt man, ob man es nochmal machen kann quasi.
Genau, also ich würde eher sagen, auf der Gegenseite, dass wahrscheinlich Dawn sehr viel mitgenommen hat aus dem iSettle-Prozess, gesehen hat, hey, das sind die Sachen, die gut funktionieren und jetzt sozusagen überlegt, okay, wie sieht ein iSettle 2.0 aus?
Ja, meine Intuition wäre auch gewesen am Anfang, ohne jetzt den Hintergrund zu haben, ja, das ist ein sehr hart umkämpfter Markt, wo es schon viele Player gibt, die alle irgendwie auch viel Geld eingesammelt haben. Aber wenn man dann halt eben, wie schon gesagt wurde, sieht, dass da halt Investoren auch mit an Bord sind, die eben vorher auch schon einen der bekannteren Player in dem Markt, die auch einen sehr guten Exit hatten, unterstützt hat, die wissen, was sie machen und Dawn auch jetzt über das iSettle Investment hinaus doch einen gewissen Ruf auch im Fintech-Bereich hat, glaube ich, spricht das dann eher dafür. Und also da muss schon irgendwas dahinter stecken. Ja.
Definitiv.
Und Dominik, du hast ja jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, 2-3 Mal den Namen Mimo fallen lassen. Ne? Vielleicht wollen wir ganz kurz nochmal darüber sprechen. Ist das sehr anders gelagert? Weil es klingt ja jetzt so, als ihr kommt von iSettle, Dorn kommt von iSettle, ihr habt euch jetzt quasi für eine andere Richtung entschieden scheinbar, ne?
Ja, definitiv. Also Flatpay kommt ja mehr aus der Richtung, dass sie sagen, hey, pass auf, wir fangen mit dem Bezahlungssystem an und bauen von dort aus aufbauend dann ein größeres Stack, um ja, verschiedene Financial Toolings anzubieten. Also was mir am Ende des Tages macht, ist, dass sie sagen, hey, für Companies, vor allem SMEs, die zum Beispiel in verschiedenen Ländern, verschiedenen Währungen unterwegs sind, ist es heutzutage einfach sehr viel Arbeit, die ganzen Bezahlprozesse zu handeln. Plus, man hat relativ wenig Insights in die Cashflows. Das heißt, man kann wenig vorplanen. Und obendrauf gibt es natürlich noch die Engpässe, wenn es um Finanzierung geht, die diese Unternehmen oft haben, da die ihre Lieferanten bezahlen müssen, aber dann selber oft später bezahlt werden und hier einfach nicht so viel Verhandlungsmacht haben. Und Mimo sagt, hey, wir bieten hier eine ganzheitliche Lösung an, die letztendlich aus drei Bausteinen besteht. Das eine ist, die Payments zu automatisieren. Das heißt, angefangen mit den Payments, die man selber machen muss, drüber gehen zu den Payments, die man dann selber bekommt. Also dieses ganze Accounts Payable, Accounts Receivable Thema. Das zweite ist dann dieses Analytics Insights Dashboard, wo man sehen kann, okay, so sieht mein Cashflow heute aus, so viel Geld habe ich auf meinen verschiedenen Konten, aber auch der Forecast, wie sehen meine Finanzen in der Zukunft aus, um dementsprechend besser planen zu können. Und der dritte Part, der hier mit reinkommt, ist eben das Cashflow Management, dass man auch eine Kreditlinie kurzfristig beziehen kann, um eben diese Cashflow-Crunches zu vermeiden.
Das wäre eigentlich aus meiner Perspektive, wenn ich das jetzt sozusagen als Laie interpretieren darf und eigentlich fast so ein bisschen schon die Weiterentwicklung eben genau von dem, was jetzt vielleicht einen Flatpay oder SumUp oder so machen.
Ja, die würden super zusammenpassen irgendwie, ne?
Genau, gedacht, ne? Genau, es ist sehr, sehr komplementär, ja.
Genau, ich glaube, beide Unternehmen haben halt ein bisschen unterschiedliche Einstiegspunkte. So ein Flatpay SumUp ist natürlich dann interessant, wenn du einen physischen Shop hast, dementsprechend ein Kassensystem hast, wohingegen Mimo natürlich an Kunden verkaufen kann, relativ unabhängig vom Kassensystem.
Aha, ja. Super spannend. Aber da vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, Matthias, auch wenn es weniger an dich geht jetzt, aber wenn wir schon Fintech-Experten hier haben, dann wie sieht's denn generell aus mit der Fintech-Stimmung? Weil man hat so das Gefühl, es war so Fintech-Winter. Ich habe da auch mit dem Ramin Niromann neulich drüber gesprochen. Die haben auch so einen Report dazu rausgebracht. Und der wollte mir zumindest schon mal aufzeigen da drin, dass wir so im Tauwetter sind. Und jetzt sieht man hier die beiden Runden. Wir haben auch gerade gestern gehört, dass Raisin macht sich gerade fit für die Börse. Das heißt, also irgendwie hat man das Gefühl, da passiert ein bisschen was im Fintech-Bereich, ne?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir sehen weiterhin sehr viel Aktivität im Fintech-Bereich. Und ich glaube, grundsätzlich im gesamten Markt hat man ja gesehen, hey, es gab ein bisschen Cooldown, Slowdown. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es spezifisch auf bestimmte Sektoren ist. Und wir machen das einmal im Jahr, so eine größere Analyse, wo wir uns anschauen, was passiert in den unterschiedlichen Märkten. Und Fintech ist immer noch einer der absolut größten Bereiche, sowohl in Europa als auch in den USA. Und ich würde sagen, Fintech am Ende des Tages ist einfach so groß. Ne? Wir haben den gesamten B2C-Bereich, aber dann auch das ganze B2B. Und hier, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel das ganze Thema CFO-Tooling, was da gerade passiert im Bereich Procurement, im Bereich Treasury-Management, sehe ich aktuell tatsächlich sehr viel Aktivität. Also würde sagen, es ist weiterhin sehr spannend, aber natürlich gibt es gewisse Trends, die sich manchmal verschieben. Ne? Ich glaube, vor 2 Jahren gab es sehr viele verschiedene Payments-Topics, zum Beispiel verschiedene Payment-Orchestration-Topics und diese Trends verschieben sich einfach, würde aber sagen, es passiert weiterhin relativ viel.
Super. Dann vielleicht letzte Frage an euch beide nochmal, vor allem an dich, Dominik, wenn du jetzt demnächst in Berlin bist und hier hören vielleicht Berliner Gründer, Gründerinnen zu. Wer darf sich mit dir auf einen Kaffee treffen oder dir zumindest mal sein Pitch-Deck oder eine Kontaktanfrage schicken?
Du, am Ende des Tages, auch wenn wir jetzt natürlich viel über Fintech gesprochen haben und ich am Anfang Fintech und SaaS erwähnt habe, bin ich Generalist als Investor und schaue mir dementsprechend alles Mögliche an. Das heißt, es kann am Ende des Tages tatsächlich von Pre-Seed bis verschiedene Growth-Stages alles Mögliche sein. Also von daher gerne durch die Bank weg.
Cool. Ich dachte, du sagst vielleicht, der Matthias darf sich bei dir melden auf dem Kaffee, dass ihr...
Das auch sehr gerne. Ich werde mich einfach melden.
Das auf jeden Fall.
Cool. Matthias, ja, bei dir? Genau. Bei mir, da hat sich nicht viel geändert. Nach wie vor gerne jeder, der darüber nachdenkt oder schon dabei ist, Marktplatz-Business oder irgendein Geschäftsmodell, das stark von Netzwerkeffekten profitiert, aufzubauen. Generell bei Speed Invest investieren wir auch entlang von 6 unterschiedlichen Verticals, unter anderem auch Fintech. Wahrscheinlich ein bisschen früher als Northzone üblicherweise. Und vielleicht an der Stelle noch ein bisschen sozusagen Werbung in eigener Sache. Wir haben ja auch genau zum Thema Marketplaces unsere eigene Konferenz, wo wir jetzt gerade wieder quasi den Ticketverkauf gesoft-launched haben, sozusagen, im Heimlich.
Link packen
die wir findet im gerne. September statt. Da kann man sich gerne jetzt schon mal schlau machen online und sich das Ganze anschauen.
Lohnt sich sehr. War ich ja beim letzten Mal dabei. Lohnt sich wirklich sehr.
Ja? Hat viel Spaß gemacht, ja.
Total. Ja, und apropos viel Spaß, hat mir heute viel Spaß gemacht. Dominik, in deine Richtung, vielen Dank. Hast du toll gemacht. Tolles Debüt. Matthias ist danke. Ja hier eine stete Größe, ja, sehr beständig, aber dann freue ich mich in der Konstellation aufs nächste Mal.
Ja, danke sehr.
Super, hat mich super gefreut, dabei zu sein.
Cool, lieben Dank euch, ne? Bis bald dann.
Bis bald.
Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Matthias Ockenfels
und
Dominik, Vice President bei Northzone.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.